wenn Sie einen 60-jährigen Mann nehmen, der einen Diabetes hat, dann hat der im Vergleich zu seinem 60-jährigen Nachbarn, der keinen Diabetes hat, eine Lebenserwartung, die 6 Jahre kürzer ist. Aber nicht nur die kleinen Gefäße am Herz, sondern auch die an den Nerven und an der Niere zum Beispiel werden verändert, was zusätzlich zu Nieren- und Nervenveränderungen führt. Und das wiederum wirkt sich negativ auf Herz-Kreislauf-System aus. Und dann hat man gesehen, dass dieses Medikament bei Patienten mit Diabetes und Herzerkrankungen in der Tat die Herzinfarktrate, die Todesrate reduziert, aber auch die Rate von Notwendigkeiten, dass jemand wegen einer Herzschwäche in die Klinik muss.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Wussten Sie, dass Menschen mit Diabetes ein 2- bis 4-fach erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall haben? Die gute Nachricht, wir verstehen heute viel besser, warum das so ist und vor allem, was wir dagegen tun können. Neue Medikamente revolutionieren gerade die Therapie und manche schützen das Herz sogar besser als erwartet. Professor Nikolaus Marx, Direktor der Medizinischen Klinik 1 am Uniklinikum Aachen und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung, er erforscht genau diese Zusammenhänge. Und daher freue ich mich jetzt besonders auf das Gespräch mit ihm zu diesem wichtigen Thema. Hallo Professor Marx, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Mein Name ist übrigens Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Marx, Diabetes gilt heute als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neben zum Beispiel dem Bluthochdruck. Können Sie unseren HörerInnen vielleicht einmal die Dimension dieses Problems verdeutlichen?
Also zum einen muss man sagen, dass wir viele Menschen mit Diabetes in Deutschland haben, ungefähr 8 Millionen, und ein Großteil der Patienten hat gleichzeitig eine Herzerkrankung. Und das hat Auswirkungen auf die Prognose der Patienten. Wenn Sie einen 60-jährigen Mann nehmen, der einen Diabetes hat, dann hat der im Vergleich zu seinem 60-jährigen Nachbarn, der keinen Diabetes hat, eine Lebenserwartung, die 6 Jahre kürzer ist. Und wenn dieser Mann auch noch einen Herzinfarkt gehabt hat, zusätzlich zu dem Diabetes, dann ist die Lebenserwartung um 12 Jahre kürzer. Das heißt, das hat deutliche Auswirkungen für den Einzelnen auch. Und da ist es ganz entscheidend, diejenigen zu finden, die das haben, und dann richtig zu behandeln.
Was genau passiert denn in unserem Körper, wenn der Blutzucker dauerhaft zu hoch ist, dass unser Herz dann auch Schaden nimmt?
Also zum einen führt der Zucker, der erhöhte Zuckerwert, zu Veränderungen an den Gefäßen und am Herz. Es kann zu Verengungen der Herzgefäße kommen, zur Störung der Herzfunktion. Aber bei Diabetes haben wir häufig andere Begleitfaktoren, die eine Rolle spielen. Übergewicht, da werden bestimmte Stoffe aus dem Fettgewebe freigesetzt, gerade bei Diabetes, die dann auch das Herz schädigen. Das heißt, es ist einerseits der Zucker selbst, der erhöht ist, aber auch die anderen Faktoren, die sich bei diesen Menschen gemeinsam finden. Und das macht es so schwierig und macht es so herausfordernd, das angemessen zu therapieren.
Und wenn wir uns diese Folgen anschauen, gilt das für alle Diabetestypen gleichermaßen oder gibt es da Unterschiede? Also man kennt sehr viel verschiedene, aber am größten ist ja die Unterteilung in Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
Absolut. Typ 1 Diabetes ist das, was eigentlich ein eher Diabetes im jüngeren Alter ist. Da kommt es zu einer Störung in der Bauchspeicheldrüse und der Freisetzung von Insulin, sodass primär hier im Vordergrund steht der hohe Zuckerwert. Der kann, wenn er hoch im Blut ist, Schädigung an Gefäßen und Herz machen. Bei dem Typ 2 Diabetes, was früher der Altersdiabetes war, kann zunächst die Bauchspeicheldrüse genug Insulin produzieren, aber das wirkt nicht mehr so gut im Körper. Das heißt, der Blutzucker wird nicht mehr so gesenkt, der Stoffwechsel nicht mehr so reguliert. Und das findet man gerade bei Menschen mit Übergewicht zum Beispiel. Und das Risiko hier ist in der Regel höher als bei Typ 1 Diabetes. Und das Schlimme, und wenn Sie die beiden ansprechen, Altersdiabetes war es früher, das ist heute nicht mehr Altersdiabetes. Mit der zunehmenden Zahl von Menschen mit Übergewicht sehen wir 30, 35-jährige Menschen, die einen Typ 2 Diabetes entwickeln. Und das ist so gefährlich und macht es in jungen Jahren so gefährlich.
Und Sie haben es gerade angesprochen, also vor allem die Gefäße werden geschädigt im Herzen. Das sind zum einen die großen Gefäße, aber auch die Funktion der kleinen Herzgefäße wird geschädigt. Wie zeigen sich denn jeweils die Folgen?
Also wenn die größeren Gefäße am Herz verändert sind, dann kommt es zu Engstellen. Es kann zu dem kommen, was wir Angina pectoris nennen, im Rahmen einer sogenannten koronaren Herzerkrankung, Beschwerden in der Brust bei Belastung. Aber es kann auch zum Verschluss eines Gefäßes kommen und dann zum Herzinfarkt. Hier haben Menschen mit Diabetes ein deutlich erhöhtes Risiko. Und darüber hinaus gibt es Veränderungen an den kleinen Gefäßen. Das wirkt sich auf den Stoffwechsel vom Herzen aus. Aber nicht nur die kleinen Gefäße am Herz, sondern auch die von an den Nerven und an der Niere zum Beispiel werden verändert, was zusätzlich zu Nieren- und Nervenveränderungen führt. Und das wiederum wirkt sich negativ auf Herz-Kreislauf-System aus.
Und dann gibt es ja auch noch direkt die Schädigung des Herzmuskelgewebes, die dann oft als diabetische Kardiomyopathie bezeichnet wird. Was weiß man denn dazu?
Ja, das ist so ein Begriff, der wird in der Wissenschaft viel diskutiert. Da gibt es Menschen, die verteidigen diesen Begriff eisern. Prinzipiell meint das, dass das Herz Veränderungen hat, ohne dass die Gefäße verändert sind durch irgendwie hohes Cholesterin, ohne dass das Herz zum Beispiel durch einen hohen Blutdruck geschädigt ist. Aber ob das so als ganz eigenständiges Krankheitsbild besteht, weiß man nicht. Am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen egal, denn entscheidend ist, dass man bei Diabetes und Herzerkrankung ganz bestimmte Medikamente geben muss, um das Risiko zu reduzieren. Das ist so ein bisschen eine akademische Diskussion, ob man das so nennt oder nicht.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wäre natürlich jetzt auch spannend zu hören, lassen sich solche schädigenden Prozesse eigentlich richtig umkehren oder dann nur wieder bessern oder stoppen?
Ja, so ganz umkehren lassen sie sich nicht, aber es lässt sich in jedem Fall erreichen, dass man ein Fortschreiten stoppt. Zum Beispiel im Rahmen dessen, was man diabetische Kardiomyopathie nennt, kann sich eine Herzschwäche entwickeln. Und wenn man den Stoffwechsel normalisiert und aber vor allem bestimmte Medikamente gibt, lässt sich das stückweise zurückdrängen und damit auch zum Beispiel die Notwendigkeit und das Risiko, dass jemand wegen einer Herzschwäche ins Krankenhaus kommen muss, das lässt sich effektiv vorbeugen.
Auf die Medikamente, das ist ja ganz spannend, kommen wir auch gleich zu sprechen. Was mich noch interessiert, in Ihren Forschungsgruppen, da werden ja unter anderem auch gezielt die molekularen Mechanismen der diabetischen Herzschädigung untersucht. Welche Bedeutung haben denn hierbei auch Entzündungsprozesse und oxidativer Stress? Weil das sind so Schlagworte, die oft im Zusammenhang mit Herzerkrankungen auch genannt werden.
Ja, absolut. Also gerade bei Menschen mit Diabetes und Übergewicht finden wir eine Entzündung. Das ist nicht die Entzündung, die man hat, wenn man eine Lungenentzündung hat, sondern so eine, wir nennen das subklinisch. Das heißt, unter dem Radar ist das so ein bisschen. Diese Veränderungen kommen zustande durch Stoffe, die im Blut freigesetzt werden und dann direkte Schädigungen am Herz machen. Die wirken sich aus auf die Funktion des Herzens, was das Zusammenziehen angeht. Die wirken sich aber vor allem auf den Stoffwechsel auf und die Verwertung von Energie. Das Herz braucht jede Minute ganz viel Energie, um zu schlagen. Und diese Energieverwertung, die ist gestört zum Beispiel durch die Entzündung. Und wenn Entzündung da ist, gibt es oxidativen Stress. Das heißt, es entstehen Moleküle, die eigentlich dafür da sind, Bakterien abzuwehren, wenn die in den Körper kommen. Aber die werden praktisch fehlgeleitet und machen direkt Schädigungen in der Herzmuskelzelle.
Und auch das ist schon mal kurz angeklungen. Das Fatale ist ja zugleich, der Diabetes mellitus, der begünstigt nicht nur das Entstehen der Herzerkrankung, sondern umgekehrt verschlechtern sich Herzerkrankungen. Insbesondere ist da zu nennen das Vorhofflimmern und die Herzschwäche durch eine schlechte Stoffwechselsituation. Welche Mechanismen spielen denn dabei diesen wechselseitigen negativen Effekten eine besondere Rolle?
Ja, es gibt einerseits, der Diabetes macht direkte Schädigungen am Herz, aber in dem Moment, in dem ich eine Herzschwäche habe, kommt es zum Rückstau, zum Beispiel in den Organismus. Und das kann wiederum die Wirkung von Insulin beeinflussen, dass so einfach gesprochen ein Teufelskreis entsteht von Dingen, die sich gegenseitig bedingen und jede der Situationen schlechter macht. Und da ist unser Ziel natürlich, das ganz früh zu unterbrechen, damit es nicht noch schlechter wird.
Und hat das dann auch Einfluss wechselseitig auf die Therapie? Also wenn ich Diabetiker bin und gleichzeitig Vorhofflimmern und Herzschwäche habe und umgekehrt, wenn ich eine Herzerkrankung habe und dann auf einmal bekomme ich Diabetes und muss ich dann auch anders bei dem Diabetes behandelt werden?
Ja, ganz klar. Also zum einen ist ganz wichtig, und das ist mir ein Anliegen, wenn jemand einen Diabetes hat, dann muss ich regelmäßig gucken, hat er eine Erkrankung der Herzgefäße oder hat er eine Herzschwäche? Das heißt, als Arzt muss ich fragen, haben Sie Luftnot, haben Sie, wenn Sie laufen, sind Sie leicht erschöpft, all diese Dinge. Und wenn ich diesen Hinweis habe, dann muss ich Blutwerte bestimmen, einen Ultraschall machen, um die Herzschwäche zu finden. Umgekehrt, wenn ich eine Herzschwäche habe, dann wissen wir, oder eine Verengung der Herzgefäße, dass bis zu ein Drittel aller Menschen einen Diabetes haben, ohne dass man es weiß. Das heißt, jeder mit Herzerkrankungen muss untersucht werden, ganz gezielt, ob ein Diabetes vorliegt. Und das kann man mit einer einfachen Blutabnahme machen. Da kann man das den Blutzucker bestimmen und kann einen Wert bestimmen, den HbA1c-Wert, der sagt uns was, ob das schon länger besteht. Und wenn das so ist, darf ich beim Diabetes bestimmte Medikamente nicht geben und andere muss ich ganz besonders geben. Das heißt, es ist wichtig, diejenigen zu identifizieren, zu finden, die diese Begleiterkrankung gemeinsam haben. Denn das hat therapeutische Veränderungen, zieht das nach sich.
Also wir haben sowohl diagnostische Herausforderungen als auch dann nachher die therapeutischen Herausforderungen, die richtigen Medikamente zu wählen.
Absolut.
Gibt es denn noch weitere Faktoren, die wir bislang noch nicht erwähnt haben, die wichtig jetzt zu nennen wären, die das Fortschreiten der jeweiligen Herzerkrankung besonders stark begünstigen, wenn zugleich ein Diabetes vorliegt?
Ja, also zum einen ist das der Bluthochdruck zum Beispiel. Der wirkt sich auf das Herz aus. Dann ist es ein hohes Cholesterin, was man häufig findet. Und dann kommt ein dritter Spieler ins Feld. Denn bei Menschen mit Diabetes ist häufig die Niere verändert. Und wenn jemand eine Nierenschwäche entwickelt, dann treibt die Nierenschwäche seinerseits wieder die Herzerkrankung voran. Das heißt, ich muss parallel gucken, liegt eine Nierenerkrankung vor, liegt eine Herzerkrankung vor. Und wenn alles drei vorliegt, muss ich nochmal anders behandeln. Da kommt von der Seite so ein Spieler dazu, der alles noch schlimmer macht. Und den muss man rausfinden.
Ja, also sehr komplexe Situation. Und dann kommen wir auch in diesem Zusammenhang dann direkt auf wichtige Medikamentengruppen zu sprechen, die vielleicht genau in diesem Zusammenspiel mithelfen können. Da sind als erstes vielleicht die sogenannten SGLT2-Hämmer zu nennen. Denn die scheinen so, hat man den Eindruck, die Therapie weniger bei dem Diabetes als tatsächlich bei der Herzschwäche zu revolutionieren. Denn sie senken ja nicht nur einfach den Blutzucker, sondern schützen auch offensichtlich direkt das Herz. Wie funktioniert denn das? Weiß man da Näheres?
Das weiß man so halb. Das ist ein ganz spannendes Medikament. Das hat man entwickelt, weil es dazu führt, dass mit dem Urin über die Niere Zucker ausgeschieden wird. Das heißt, wenn jemand einen Diabetes hat und ich gebe das Medikament, dann wird der Zucker über den Urin ausgeschieden. Das ist ein tolles Konzept, weil es aus dem Körper rausgeht. Wenn man Insulin gibt, dann geht es aus dem Blut raus irgendwo hin in die Zelle. Und dann hat man gesehen, dass dieses Medikament bei Patienten mit Diabetes und Herzerkrankungen in der Tat die Herzinfarktrate, die Todesrate reduziert, aber auch die Rate von Notwendigkeiten, dass jemand wegen einer Herzschwäche in die Klinik muss. Das heißt, kurz gesprochen, wenn jemand einen Diabetes, Typ 2 Diabetes, reden wir wohl, gemerkt hat und hat eine Herzschwäche, hat eine Engstelle der Herzkranzgefäße oder auch nur eine Nierenerkrankung, dann braucht er dieses Medikament, weil für jeden dieser drei führt es zu einer Verbesserung der Prognose. Prognose will heißen, wie oft muss jemand ins Krankenhaus, wie ist seine Lebenserwartung.
Und gerade bei der Herzschwäche, auch da gibt es ja verschiedene Formen, da gilt es auch für alle, also sowohl mit reduzierter Pumpfunktion als auch noch mit erhaltener Pumpfunktion? Was weiß
Absolut.
Man denn da?
Bei der Herzschwäche gibt es die Herzschwäche, bei der das Herz nicht richtig pumpt. Das ist die reduzierte und die, bei der das Herz nicht richtig entspannt. Das ist die erhaltene. Und der SGLT2-Inhibitor ist eines der wenigen und war das erste Medikament, das gerade bei der erhaltenen Pumpfunktion, das Herz pumpt gut, entspannt nicht richtig, die Prognose verbessert. Das heißt, es gilt, egal welche Form der Herzschwäche, wenn man einen Typ-2-Diabetes hat, braucht man den SGLT2-Inhibitor.
Eine zweite, ebenfalls sehr spannende Wirkstoffgruppe, das sind die sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Die sind den meisten wegen ihrer gewichtsreduzierenden Effekte auch in der breiten Bevölkerung als sogenannte Abnehmspritze bekannt. Aber auch die zeigen kardioprotektive Effekte. Wie sind denn diese zu bewerten und wie unterscheidet sich das zum Beispiel von den erstgenannten SGLT-2-Hämmern?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man ein bisschen anders dran gehen, als in die Herzschwäche, ist ein bisschen komplizierter. Wenn jemand einen Typ-2-Diabetes hat und eine koronare Herzerkrankung, will heißen, hat einen Herzinfarkt gehabt oder hat Engstellen an den Gefäßen, dann ist der GLP-1-Rezeptoragonist genauso gut wie der SGLT-2-Inhibitor und diese beiden müssen an Bord.
Der Besserwisser.
Bei der Medikamentengruppe der GLP-1-Rezeptoragonisten stehen die Buchstaben für Glucagon-like Peptid 1. Hierbei handelt es sich um ein Hormon, das im Darm produziert wird. Es hemmt die Magenentleerung und regt unter anderem die Ausschüttung von Insulin an. Die Folge? Der Blutzucker sinkt. In der Therapie werden künstlich hergestellte Eiweißverbindungen eingesetzt, die wie das natürliche Hormon GLP-1 wirken. Hiermit tritt dann auch das Sättigungsgefühl früher ein und die Gewichtsabnahme wird unterstützt. Bekanntes Beispiel ist hier der Wirkstoff Semaglutid. Inzwischen gibt es auch Substanzen, die an zwei hormonellen Stellschrauben des Blutzuckers wirken. Beispiel ist hier der Wirkstoff Tirzepatid. Und noch ganz neu in der Entwicklung sind Wirkstoffe, die sogar künftig die Funktion von drei Darmhormonen nachahmen könnten, die im Blutzuckerstoffwechsel von Bedeutung sind. Etwa der experimentelle Wirkstoff Retatrutid. Ganz egal, ob ich übergewichtig bin oder nicht.
Spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich einen Typ-2-Diabetes habe, und dann müssen die beiden an Bord, ohne Diskussion. Die sind genauso gut wie Aspirin und den Cholesterinsenker zum Beispiel. Mhm. Wenn jemand eine Herzschwäche hat, dann hat der GLP-1-Rezeptor-Agonist einen Effekt, wenn man eine Herzschwäche mit erhaltener Funktion hat. Da haben wir eben drüber gesprochen, es gibt die reduzierte und die erhaltene. Für die reduzierte haben wir keine guten Daten, aber wenn jemand einen Typ-2-Diabetes und eine erhaltene Funktion hat, dann wissen wir, dass wir seine Belastbarkeit erhöhen, dass er länger laufen kann, ohne Luftnot zu kriegen, mehr Treppen steigen zum Beispiel. Da spielt es eine Rolle. Und wenn der Patient mit Typ-2-Diabetes eine Nierenerkrankung hat, dann wiederum wissen wir, dass der GLP-1-Rezeptor-Agonist auch die Prognose wieder verbessert. Er schützt die Niere, aber schützt auch zum Beispiel vor Herzinfarkt oder vor Schlaganfall.
Also kann man je nach Situation sehr gut inzwischen wählen, welches Medikament besser wirkt.
Genau.
Wo geht denn die Reise noch hin bei weiteren neuen Medikamenten gegen Diabetes, die vielleicht gerade in der Entwicklung sind oder in der Erforschung?
Also zum einen muss eine Entwicklung gehen, all das, was zur Verfügung ist, an den Menschen, an den Patienten ranzubringen. Wir haben leider ganz viele Patienten mit Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen, die eben diese Medikamente noch nicht bekommen. Und das ist ganz wichtig. Das ist auch so ein bisschen die Gelegenheit, vielleicht den Patienten darauf hinzuweisen, zum Doktor zu gehen, zu sagen, pass auf, das brauche ich an Bord. Wohin geht die Reise? Es gibt andere Medikamente noch, auch aus dieser Gruppe der Abnehmspritzen, die jetzt nicht wie dieser GLP-1-Rezeptor-Agonist nur auf einen bestimmten Rezeptor wirkt, sondern auf zwei oder drei. Die scheinen eine Wirkung zu haben. Und es gibt Medikamente bei Patienten, die eine Herzinsuffizienz mit erhaltener Funktion haben oder eine Nierenfunktion, die das Herz schützen. Das sind sogenannte nicht-steroidale Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, eine spezielle Gruppe von Substanzen, die dann aber für ausgewählte Patienten einen Benefit, einen Nutzen bringen.
Gibt es da einen Wirkstoff, der jetzt schon zugelassen ist? Oder?
Also der Wirkstoff, der zugelassen ist, ist Finerenone. Mhm. Der wird eingesetzt bei Typ-2-Diabetes und Nierenerkrankung. Der hat gute Daten gezeigt für die Herzschwäche mit erhaltener Funktion, ist aber momentan in Deutschland dazu noch nicht zugelassen. Das ist im Prozess, glaube ich.
Vielleicht nochmal auch zum Abschluss. Was wären denn Ihre drei wichtigsten Tipps an Menschen mit einem Diabetes, um ihr Herz zu schützen?
Also, erstens, gehen Sie zu Ihrem Arzt und machen Sie klar, er muss gucken, habe ich eine Herzerkrankung, habe ich eine Herzschwäche oder habe ich eine Nierenerkrankung? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn das so ist, dass alle Medikamente an Bord kommen, die letztendlich die Prognose verbessern. Dazu zählt nicht Vitamin, dazu zählt nichts, was ich als Nahrungsergänzungsmittel kriege, sondern das, was wirklich in Studien gezeigt ist. Und das Entscheidende ist für diese Patienten, dass sie in einem Team versorgt werden. Das heißt, ein Diabetes-Spezialist, ein Herz-Spezialist und idealerweise auch zum Beispiel bei Übergewicht ein Physiotherapeut oder etwas, was die Lebensqualität und die Bewegung zum Beispiel positiv beeinflusst. Mhm. Ernährungsberatung zählt da auch mit zu zum Beispiel.
Genau, hängt ja oft ganz eng zusammen, Ernährung und Bewegung.
Ja.
Ja, vielen Dank, Professor Marx, für diesen aufschlussreichen Einblick in die komplexen Zusammenhänge zwischen Diabetes und unserer Herzgesundheit. Also es ist wirklich, wirklich faszinierend, wie sehr sich doch Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern und Herzschwäche und Diabetes doch gegenseitig befeuern und damit dem Patient der Patientin schaden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selbst von Diabetes betroffen sind oder Angehörige haben, die mit dieser Erkrankung leben, weitere Informationen zu Diabetes und eine brandaktuelle Broschüre zum Zusammenhang mit der Herzgesundheit, die finden Sie auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de. Und falls Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Die Adresse finden Sie unten in den Shownotes. Ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.